Hagens Wacht. Das war das Zwischenspiel aus dem ersten Akt der Götterdämmerung von Richard Wagner. Das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg spielte unter der Leitung von Erich Leinsdorf. Da herrscht sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Hagen bewacht die Halle der Giebichungen. Und die lieblichen Klarinettenklänge lassen keinesfalls vermuten, dass der Showdown nicht mehr fern ist. Hagen von Tronje aus dem Nibelungenlied ist wohl einer der finstersten Gesellen der Literaturgeschichte. In der Götterdämmerung ist er als Sohn des Nibelungen Alberich der Drahtzieher hinter einer Intrige. Und diese Intrige wird schließlich zum Weltuntergang führen. Hagen ist derjenige, der Siegfried, dem nahezu Unverwundbaren, den Todesstoß versetzt. Und zwar an dessen einzige verwundbare Stelle. In einem Buch der Schurken darf dieser Fiesling Hagen nicht fehlen. Und ein solches Buch gibt es tatsächlich. Martin Thomas Pesel hat es geschrieben, das Buch der Schurken, die 100 genialsten Bösewichte der Weltliteratur. Guten Morgen, Herr Pesel.
Ja, schönen guten Morgen aus Wien.
Herr Pesel, am Ende Ihres Buches, ich fange jetzt mal am Ende an, da gibt es eine Schurkenrangliste. Und da kann sich jeder sein eigenes Ranking erstellen. Also bei mir wäre tatsächlich der Hagen von Tronje ziemlich weit oben. Wer ist denn Ihre Nummer 1?
Oh, ich glaube, wenn ich eine eigene Liste hätte, dann wäre die da hinten verzeichnet und nicht eine zum Selbsteintragen. Das wechselt bei mir ständig. Es gibt Schurken, die ich besonders liebe, weil mir das jeweilige Buch besonders gefällt. Und dann gibt's andere, die ich dann gerade für besonders aktuell halte und deswegen auf Platz 1 setzen würde. Zum Beispiel die Grauen Herren aus Momo, diesem wunderbaren Kinderbuch von Michael Ende. Das fasziniert mich immer wieder. Das Buch ist zwar 30 Jahre alt, aber letztlich geht es ja darum, dass der Kapitalismus hier selbst das Böse ist. Diese grauen Herren, die uns zu effizienten Gestalten machen wollen, die uns unsere Freizeit rauben wollen, weil wir sie nicht brauchen. Das finde ich so wahnsinnig aktuell immer wieder, dass ich gerade heute jetzt mal sagen würde, das ist meine Nummer 1. Kann sich aber wieder ändern.
Das ist interessant, dass Sie mit einem Kinderbuch einsteigen. Ja. In Kinderbüchern sind Bösewichte sehr häufig zu finden.
Und ganz besonders böse. Also in den Kinderbüchern dürfen die einfach noch so richtig scharf gezeichnet sein und es darf völlig klar sein, wen man hier hassen darf.
Genau, jetzt wollen wir aber nicht über Kinderbücher sprechen, sondern über die Bösewichte. Und da habe ich den Eindruck, Sie sagten auch gerade, die dürfen noch richtig böse sein, dass es schon schwierig ist eigentlich an sich, diesen Bösewicht zu definieren. Was ist denn eigentlich so ein richtiger Bösewicht? Was macht den aus?
Ja, also ich habe in meinem Buch ja jetzt 100 sehr subjektive Figuren versammelt, die ich auch nach Kategorien eingeteilt habe, weil die Art, warum jemand böse ist, sich doch sehr stark unterscheidet. Also es gibt einfach die Psychopathen, die im 20. Jahrhundert besonders aufgekommen sind, die einfach wahnsinnig sind und keine Gefühle haben und deswegen morden. Dann gibt's die Figuren, die einem eigentlich leid tun, die nie Bildung genossen haben, die keine Chancen im Leben hatten und die sich deswegen so ein bisschen an der Gesellschaft rächen wollen, diese rachsüchtigen Figuren, die dann aber letztlich dadurch wirklich böse sind. Dann gibt's halt oft auch im Familienkreis Mütter, Tanten, Gouvernanten, die gewisse Machtgelüste walten lassen gegen die Kinder, zum Beispiel, die sie betreuen sollen. Also Bösewichte sind sehr unterschiedlich.
Was mich besonders angemacht hat, sind die Ego-Schweine, sage ich jetzt mal. Ist es nicht generell so, dass die Bösewichte egoistisch handeln?
Naja, nicht unbedingt. Es gibt natürlich auch sehr ideologisch geprägte Bösewichte, gerade auch leider in unserer realen Welt, die also der Meinung sind, die Welt ihrer Meinung nach zu einem besseren Ort machen zu müssen und die dann in diesem Namen ganz furchtbare Taten begehen. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass die Figur Dagny Taggart aus Der Streik von Ayn Rand von der Autorin selbst bestimmt nicht als Bösewichtin kategorisiert worden wäre, weil die halt einfach eine komplett verkehrte Weltsicht hatte als die, die wir heute als, unter Anführungszeichen, gut darstellen würden. Also das ist ja die Überkapitalistin, die auf der Landstraße entlang fährt und sagt, ach schade, dass hier keine Werbetafeln stehen, wir bräuchten mehr Werbetafeln. Also es gibt natürlich auch diese sehr ideologisch geprägten Bösewichte.
Sie sagten gerade Bösewichtin, das habe ich mir lange überlegt, wie ist die weibliche Form von Bösewicht, ist das wirklich die Bösewichtin?
Ich glaube, das habe ich jetzt gerade kreiert. Ich fürchte, das steht nicht im Duden.
Jetzt sind wir bei den Frauen. Was unterscheidet denn die weiblichen Bösewichte von den männlichen? Kann man das irgendwie festmachen?
Naja, es wäre natürlich schön, wenn man es nicht festmachen könnte. Es wäre natürlich schön, wenn das Schurke sein in der Literatur etwas wäre, was geschlechtsunabhängig ist. Aber dadurch, dass die Literatur natürlich größtenteils in der Vergangenheit, ich gehe halt wirklich komplett zurück in die Literaturgeschichte, bis an die Anfänge, und das wurde halt von Männern hauptsächlich verfasst und die haben dann so Klischeevorstellungen von Frauen. Es fängt schon mal damit an, dass die oft gar nicht böse sein dürfen, sondern gütig und liebreizend sein müssen. Und wenn sie böse sind, dann sind sie eben entweder böse, weil sie wie die femme fatale unglaublich verführerisch sind und man ihnen gar nicht entgehen kann. Also da kommt dann dieser Sexfaktor dazu. Oder sie sind böse Stiefmütter oder Mütter oder verschrumpelte Hexen. Nicht? Die Hexe ist ja auch so ein Archetyp, die wahrscheinlich einfach deshalb zu einer bösen Figur geworden ist, weil sie so hässlich war, weil kein Mann sie geliebt hat und sie daher Rache nehmen will. Das ist alles sehr klischeehaft und natürlich gibt es auch immer wieder Figuren, die sich da angenehm davon unterscheiden, aber als generelle Richtung kann man das schon so feststellen, wenn man die Literaturgeschichte durchschaut.
Nun heißt unsere Sendung ja heute Heimliche Lieblinge, Bösewichter. Ist das wirklich so? Sind die wirklich unsere heimlichen Lieblinge, die Bösen?
Ich glaube auf jeden Fall. Stellen Sie sich mal ein Buch vor, ohne Bösewicht. Man gibt's natürlich jede Menge, aber in der Literatur, besonders natürlich in der Spannungsliteratur, in der Unterhaltungsliteratur, die lebt davon, dass wir Bösewichte haben, an denen wir uns entlanghangeln können, wo wir Emotionen gegen die aufbauen können oder eben sogar mit ihnen. Oft sind Heldenfiguren ja so langweilig, dass man sich lieber auf die Seite des Bösewichts stellt beim Lesen. Und das macht dann natürlich besonders Spaß, weil man dann auch das Gefühl hat, man begeht eine kleine Übertretung als Leser. Mhm. Und gleichzeitig weiß man, wird dafür nicht bestraft, weil es findet ja alles nur in der Fiktion und alles nur in der Fantasie statt. Mhm. Ich glaube, dass wir das durchaus brauchen.
Und Sie schreiben auch im Vorwort, dass manche Schurken sich nach erfolgter Lektüre disqualifiziert haben. Woran lag denn das? Warum haben die sich disqualifiziert?
Das lag, glaube ich, daran, dass ich sie zu gut verstanden habe oder dass mir das, was sie getan haben, im Buch, in der Handlung nicht böse genug erschien oder die Darstellung einfach mir dann zu differenziert vorkam und ich sie nicht guten Gewissens einfach einordnen konnte.
Wenn wir nochmal zum Beispiel kommen, Sie haben auch nicht immer automatisch irgendwelche Hauptpersonen genommen, auf die man sofort kommen würde. Also bekanntes Beispiel aus den Harry Potter Büchern ist nicht der dunkle Lord Voldemort in Ihrem Buch drin, sondern Dolores Umbridge. Warum denn diese scheinbare pinkfarbene Nebenfigur?
Das hatte mehrere Gründe. Voldemort war mir zu ähnlich manchen anderen klassischen dunklen Satansgestalten, die über allem schweben, zum Beispiel Sauron aus dem Herrn der Ringe. Zu Voldemort fiel mir einfach nicht so viel ein. Gleichzeitig konnte ich mich erinnern an die Lektüre der Harry Potter Romane und wie es mir gegangen ist, als im fünften Buch, glaube ich, war das, diese Dolores Umbridge aufgetaucht ist. Und das war nochmal ein ganz besonderer Stich in mein ehemals Schülerherz. Also die hat es tatsächlich geschafft, nochmal so einen Nerv zu treffen durch ihre Beharrlichkeit und durch die Aussichtslosigkeit, die ihre Herrschaft plötzlich hervorgerufen hat. Auch um einmal diesen Mitläufercharakter darzustellen. Also jemand, der böse ist, weil er davon ausgeht, alle anderen gehen schon in die richtige Richtung und da gehe ich halt jetzt einfach mit und zwar nicht nur einfach so, sondern so richtig. Ich hau nochmal so richtig drauf und stech nochmal so richtig rein. Das hat mich interessiert an dieser Figur und deswegen habe ich entschieden, dass ich halt diese Figur nehme.
Jetzt haben wir natürlich, obwohl eigentlich deutlich ein Männerüberschuss herrscht in ihren 100 genialsten Schurken, mehr über die Frauen geredet. Was ist denn, nochmal so zurück zum männlichen Bösewicht? Ich meine, offenbar gibt es ja wirklich den Unterschied. Die Frauen sind subtiler, die sind vielleicht auch ein bisschen fieser manchmal als die Männer, machen mehr hintenrum. Machen die Männer das mehr so offensichtlich und kommen einfach an und sagen, so, hier, Schwert ab, zack.
Also in der Frühzeit der Literaturgeschichte auf jeden Fall. Also der von Ihnen erwähnte Hagen, für den gilt das auf jeden Fall, auch so Figuren wie Grendel aus der Beowulf-Saga, das sind alles so richtige Berserker, so heißt auch die Kategorie in meinem Buch. Natürlich gibt's aber auch durchaus auch subtile böse Männer. Gerade unter den Psychopathen, die wir dann oft aus Verfilmungen kennen, wie Hannibal Lecter. Der betreibt sein Schurkentum ja aus dem Gefängnis heraus größtenteils und zeichnet sich aber vor allem durch besondere Eleganz und Eloquenz aus. Also diese Ambivalenz lassen sich Männer dann doch gerne zu, wenn sie sich als Schurken darstellen.
Okay, also es gibt auch subtile Männer unter den Schurken. Martin Thomas Pesel, Autor von Das Buch der Schurken, die 100 genialsten Bösewichte der Weltliteratur. Das Buch ist im Verlag Edition Atelier in Wien erschienen und als Taschenbuch bei BTB erhältlich. Und in der Rubrik Die Über- und Unterirdischen findet sich auch Graf Dracula. Herr Pesel, was hat Sie an dem am meisten fasziniert?
An Dracula? Oh, zunächst mal der subtile Aufbau bis hin zu seinem Schurkentum. Also der wohnt ja da in diesem Schloss und wird besucht von diesem Immobilienvertreter und gibt sich da zunächst so als vorbildlicher Gastgeber. Und erst im Nachhinein, wenn dann in England Frauenhälse durchgebissen werden und sich also eine ganz andere Geschichte in Wirklichkeit entwickelt, stellt sich heraus, wie böse, über- und unterirdisch diese Figur eigentlich ist.
Vielen Dank, Martin Thomas Pesel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, möglicherweise mit spannender Literatur und dem ein oder anderen habgierigen Bösewicht.
Das hoffe ich auch.
Graf Dracula gibt es bei uns hier nun auch musikalisch mit dem Kronos-Quartett und der Musik aus dem Film Dracula.